Herzlich willkommen bei Locus, dem Podcast der Deutschen ILCO mit Rebecca Theiler und Martina Richter.
Ja, hallo. Herzlich willkommen erstmal im neuen Jahr, kann man auch nochmal sagen, oder?
Ja, das kann man noch sagen. Genau. Ja. Ich weiß ja gar nicht, wann wird denn der Podcast ausgestrahlt? Wissen wir jetzt.
Ja, also da sind wir ein bisschen flexibel, weil wir haben noch einen Wiederholungspodcast zum Thema Sexualität nach Krebserkrankungen.
Genau, den werden wir aber im Sommer irgendwie.
Genau, um die Sommerzeit zu überbrücken.
Genau, heute haben wir einen Gast und da freue ich mich ganz besonders drauf. Das ist der Michael Schmidt. Und Rebecca, wie ist denn bei dir so?
Ja,
neue Stelle.
Gut, also ich habe jetzt eine neue Stelle angefangen. Das ist definitiv etwas weniger stressig als vorher. Aber wir müssen noch dem Ganzen ein bisschen Zeit geben, weil wir noch neues Personal bekommen und ja, sich das einfach erstmal alles ein bisschen beruhigen muss.
Naja, aber ich wünsche dir ebenfalls viel Erfolg und ne, dass dir die neue Stelle auch Spaß macht.
Ja, danke.
Weil es ist ja auch das, was du dir so vorgestellt hast. Kannst du denn in deiner Muttersprache Englisch da?
Ja, also ich rede ja nur Englisch, sowohl mit den Kollegen als auch den Eltern als auch den Kindern. Dafür werde ich ja quasi bezahlt.
Ja.
Genau. Das ist natürlich noch nicht hundertprozentig umsetzbar, ne, weil man erstmal wieder darauf achten muss, dass es wieder feste Rituale gibt und solche Geschichten. Und ja, aber dann irgendwann kann ich das durchgängig sprechen, weil man ja bei Kindern dann eher die einfachen Sätze und kein Business-Englisch spricht. Genau. Ja, aber herzlich willkommen erstmal, Michael. Schön, dass
ja,
du bist.
Ja, sehr gerne.
Vielleicht
bin gern
stellst
gekommen.
Du dich kurz vor.
Gerne. Bin der Michael Schmidt, bin 74 Jahre alt, verwitwet und bin einer der betroffenen Angehörigen. Meine Frau hatte ein Kolostoma. Also Darmkrebs ist festgestellt worden, 2014. Und 2017 hat sie durch eine Metastase dann nochmal ein Urostoma dazu bekommen. Da musste eine Blase, die vollkommen gesund war, rausoperiert werden, weil der Nebenbefall eben so stark war und man konnte die Blase nicht erhalten. Dann hat sie ein Urostoma, sie hat ein Konduit bekommen. Und da sage ich immer, das Konduit ist dann das bequemste Blasenstoma. Es gibt ja auch ganz viele andere fiese Sachen, Fisteln und so weiter.
Okay. Und wie hast du die ILCO kennengelernt?
Die ILCO habe ich kennengelernt. Ich habe Drogist gelernt und bin nach meiner Ausbildung in eine Apotheke als kaufmännischer, also als Einkäufer reingegangen. Und habe 1972, als die ILCO mehr oder weniger auch gegründet wurde, auch dort aktiv gearbeitet in der Apotheke. Und dann gab es eben die Apotheker und Apothekerinnen, die Leute, die ein Stoma hatten, nicht gerne bedient haben. Da war das Gleiche, was wir heute haben, IGIT, OO, unter der Gürtellinie. Und da ich Einkaufsleiter war, war mir das dann ein Ärgernis, wenn die falsche Nummern geschrieben haben von den Koloplast oder was weiß ich Bestellungen. Früher wurde das ja viel in den Apotheken bestellt und verkauft. Und dann habe ich eben mit denen gesprochen, pass auf, das ist ja keine pharmazeutische Tätigkeit in dem Sinne wie bei Arzneien, ruft mich doch. So viele waren es ja nicht. Und dann wurde ich immer gerufen, wenn dann jemand mit einem künstlichen Ausgang kam und dann habe ich mich darum gekümmert. Mir war das nicht unangenehm und vor allen Dingen, ich konnte die Nummern so aufschreiben und habe auch nichts Falsches bestellt. So bin ich an die ILCO gekommen. Und als 2014 dann eben diese Darmkrebs bei meiner Frau festgestellt wurde im Oktober, sie operiert wurde, dann habe ich, während sie im Krankenhaus war, fiel mir die ILCO wieder ein, denn da habe ich damals schon, in den 70er Jahren, gab's die ILCO. Und da habe ich den Leuten schon immer geraten, geht doch bitte in die Selbsthilfe. Das macht Sinn. Und das fiel mir wieder ein. Und dann habe ich mit dem damaligen Regionalleiter im Bergischen Land, wo ich herkomme, Kontakt aufgenommen. Ja, und dann hat er mit mir Kontakt aufgenommen. Meine Frau ist Mitglied geworden, direkt 2014. Ich bin dann Anfang 15 Mitglied geworden und habe nur meinem Regionalleiter geholfen. Und was dann keine feindliche, aber daraus ist dann eine Übernahme geworden. So ganz langsam, peu à peu, ja.
Okay. Ja, aber ihr seid auch regelmäßig, habt ihr an Gruppentreffen teil?
Sofort, sofort. Okay. Ich habe also dann, wie gesagt, durch diesen Kontakt zu dem Regionalleiter, Ilko, der hat uns dann zu Gruppentreffen eingeladen und da sind wir hingegangen und ich habe sie auch immer begleitet.
Ah ja.
Und dann hast du ja noch eine Angehörigengruppe irgendwann aufgemacht.
Ja, das war ja jetzt eigentlich erst spät. Das ist ja erst kurz vor Corona dann gekommen, dass man dann in der Selbsthilfe generell festgestellt hat, es gibt ja auch da die Angehörigen und vielleicht müssen wir auch mal was über mit den und für die Angehörigen machen. Mhm. Und da ist die Ilko eigentlich auch Vorreiter. Ich sehe das jetzt auch in Zusammenhang mit der Universität Freiburg. Da bin ich an einer Studie Teilnehmer und da sind auch andere Selbsthilfegruppen, aber ich sehe, wie weit wir da schon sind. Ja. Es genügt mir noch nicht, es genügt mir gar nicht, aber...
Also ich kann es nur von Dortmund sagen, dass waren immer die Angehörigen irgendwie auch mit bei den Gruppentreffen dabei. Manchmal nicht direkte Angehörige, aber dann haben, also wir hatten zum Beispiel eine Frau, die gesagt hat, na, mein Mann, der will gar nichts von meiner Krankheit wissen und die ist mit ihrer Freundin gekommen, weil sie sich auch eigentlich nicht alleine getraut hat. Und die Freundin, die hat sie eigentlich immer begleitet auch, ne?
Ja.
Und es war auch nie irgendwie ein Thema.
Ja, wir machen ja auch keinen Unterschied, ob das jetzt Ehepartner, Partnerin ist oder Schwester, Mutter, Freundin, auch wenn ich jetzt Neubetroffene einlade in die Gruppenstunden, schreibe ich immer dazu, bringen Sie Ihren Partner oder Partnerin mit.
Ja,
ja, genau. Denn es ist sehr wichtig, dass da noch die zweite Meinung dann dabei ist. Die hören auch nochmal anders. Und gerade am Anfang ist der Betroffene doch mit sich sehr beschäftigt und kriegt gar nicht so die kleinen Kniffe mit, die ja in der Selbsthilfe mitgeteilt werden.
Ja, ja, genau. Und also wir haben auch Mutter, Tochter haben wir auch in der Gruppe, die also auch schon viele Jahre zusammenkommen. Und eigentlich ist das eine schöne Sache. Ne?
Es ist so, dass auch bei uns in der Region, in diesen vier Gruppen, die ich habe, auch die Angehörigen generell als volles Gruppenmitglied dabei sind. Und das war für mich immer so eine Gratwanderung, wenn ich jetzt sage, wir machen jetzt eine Gruppe nur für Angehörige. Ich wollte keinen Keil in die Gruppe reinschlagen. Ich kenne aber die Bedürfnisse der Angehörigen. Wir haben beispielsweise in diesem Jahr ein Treffen gehabt für Neue und Interessierte in Fulda. Da waren 25 Neue und Interessierte, das war eigentlich eine Werbeveranstaltung für die Ilko, jemanden zu bekommen, der mitarbeitet auch innerhalb der Ilko. Und von diesen 25 waren 10 Begleitpersonen, Angehörige, Partner. Und wir haben dann, das war gegenüber 3 Tage, den Samstag rausgeholt mit einer Diplompsychologin und haben diesen 10 angeboten, mit uns zusammen sich zu treffen. So, und ich bin ja nicht davon ausgegangen, dass die alle kommen. Die sind alle gekommen. Da war ich erstmal schon geplättet. Alle sind sie gekommen.
Ja.
Es war in Fulda, sehr schönes Hotel. Es war heißes Wetter. Deswegen hatte ich die Psychologin gebeten, dass wir in den Garten, der gegenüber ist, gehen. Dass wir ins Freie gehen, nicht in dem Zimmer sitzen. Es war nachher so, dass die Psychologin mit 2 privat Einzelgespräche sich abgesondert haben, während wir so ein bisschen durch den Park im Austauschgespräch miteinander waren. Also die Neuen waren schon daran interessiert, sich mit uns auszutauschen. Da geht es nicht um Vorführen des Betroffenen, um Gottes Willen nicht. Aber ich weiß, dass die Angehörigen funktionieren müssen.
Ja.
Besonders im fortgeschrittenen Zustand, wenn es mal nicht so geht. Mhm. Das aber nie zeigen. Die werden das ihrem Partner nicht zeigen. So ist das sicherlich beim Betroffenen genauso. Der wird auch dem Partner, Angehörigen Partner nicht zeigen, wie beschissen es ihm im Moment geht.
Ja, ja? Das kenne ich ja aus eigener Erfahrung.
Ja,
also,
ja, aber die werden auch nicht gefragt, ne?
Na,
also,
genau.
Es ist ja so, dass nur der Erkrankte gefragt wird und nicht der andere. Wie geht's dir denn eigentlich?
Nein, das wird nicht gemacht. Also das ist immer wieder, höre ich das bei, jetzt bin ich ja schon länger da drin, dass die Angehörigen dann sagen, wenn ich dann auf der Straße den und den treffe, dann fragen die mal, wie geht's deiner Frau?
Ja, ja.
Und nach dem Motto, wenn er sagt, ja, aber mir fällt schwer, ach, du machst das schon. Ja, so beiläufig, so irgendwie. Ne? Und das ist ja nicht nur eine körperliche, sondern auch eine ganz große psychische Belastung.
Das stimmt, aber auch die Angehörigen schieben das manchmal von sich weg. Also ich habe auch in der Nachbarschaft eine Frau, wo der Mann jetzt sehr krank geworden ist. Und ich frage sie immer, wie geht es dir? Und die guckt mich immer ganz verdattert an und dann, ja, muss ja, ne? So.
Muss ja.
Muss ja.
Muss
und,
ja.
Ja, und dann erzählt sie mir aber wieder von ihrem Mann. Also selbst die Angehörigen stellen sich nach hinten und ihren Partner in den Vordergrund.
Ist so. Das ist ja auch so. Der Partner ist ja der Betroffene. Der Partner ist ja diese arme Sau, die es erwischt hat. So. Und natürlich ist jeder Angehörige versucht, das Beste und das Möglichste rauszuholen und um zu helfen und zu machen und zu tun. Und da bleibt die Persönlichkeit auf der Strecke. Und wenn wir uns untereinander bei Angehörigen treffen, dann fangen die an zu weinen.
Ah, okay.
Ja, weil dann kommen auf einmal auch durch Zuhören mit anderen Angehörigen, merken sie, ich bin gar nicht alleine und auf einmal, ja, überkommt es sie.
Ja,
ja?
Weil sie sonst gar keinen Raum haben.
Nein,
ne?
Nein, sie haben sonst gar keinen Raum.
Genau,
ja.
Es will ja keiner hören, wie schlecht es einem als Angehöriger geht. Ne?
Wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, also dass ich schon sehr gut wahrnehme, wie anstrengend das immer noch heute auch für meinen Partner ist, weil ich ja jetzt immer noch mit einem Folgeschaden nach der Erkrankung zu tun habe und die Erkrankung sozusagen dadurch nie vorbei ist.
Ja.
Und wir schränken uns ja beide ein. Also klar kann er sagen, ich gehe dann jetzt alleine auswärts essen, aber das macht ja nicht so viel Spaß, wie wenn man das zu zweit macht.
Das ist richtig.
Wie er halt auch in der vergangenen Folge sagte, dann brauchen wir abends eben auch keinen Film mehr einzuschalten, weil klar ist, dass man den Film ansonsten dann alleine gucken muss, weil ich wieder zur Toilette gehe. Und also es ist ja schon so, dass ich das merke, nur für den Moment halt auch nichts daran ändern kann. Weil ich weiß, jeder geht da auch anders als Angehöriger mit um. Also der würde auf keinen Fall sich mit anderen Angehörigen austauschen, weil er das, glaube ich, auch so gelernt hat, dass man das einfach nicht zeigen soll. Und das ist ja gerade so, dass man einfach stark sein muss. Und,
richtig, richtig.
Da kann ich ihm aber auch nicht reinreden. Nee. Ich kann ihm sagen, es gibt dieses Angebot, aber ne, was man daraus macht, muss man dann selber wissen.
Genau.
Ja.
Also wir können dann nur die Folgen mit deinem zukünftigen Mann empfehlen.
Ja.
Und die auch sehr interessant sind, weil er das dann auch mal so aus seiner Sicht erzählt. Aber deine Erfahrungen, die spiegeln sich bei mir in der Gruppe auch wieder. Wenn man dann sagt, hör mal, da gibt's aber eine Angehörigengruppe, aber brauche ich nicht.
Richtig,
ja.
Richtig. Oh, aber das ist eben das, was ich dann immer so faszinierend finde, wenn wir uns dann mal gemeinsam treffen und die Angehörigen gehen nicht ohne ihren Partner irgendwo hin. Das müssen wir akzeptieren. Wir haben es jetzt 4 Jahre versucht und wir müssen die Konsequenz einfach jetzt mal da ziehen und sagen, wir kommen da so nicht ran. Wir werden haben ja auch diese Online-Gruppe der Angehörigen. Mhm. Wir haben sie in Nordrhein-Westfalen mit weniger Erfolg.
Ja.
Wir haben eine Gruppe in Baden-Württemberg, eine Online-Gruppe, die sich auch einmal im Jahr trifft, bisher in Freiburg. Und das wollen wir jetzt gerne ändern. Und wir wollen sagen, die beiden Nordrhein-Westfalen und Freiburg oder ja, Baden-Württemberg, das legen wir zusammen als eine bundeseinheitliches Angebot für Angehörige, sich online-mäßig zu treffen. Das kann man auch machen, wenn der Partner schläft oder im Wohnzimmer was anderes macht und so weiter und man sagt so, ich separiere mich mal, ich tausche mich da mal aus. Und dieses erste Austauschtreffen ist manchmal für mich, für so einen alten Hasen, hochinteressant. Es kommt immer das Gleiche. Es sind ja immer die gleichen Probleme.
Ja.
Aber hochinteressant, wie jemand Neues auch auf einer so einer stupiden, das ist ja, man kann sich ja nicht anpacken, Videokonferenz, sich öffnen. Wie schnell die sich öffnen. Wie schnell die auf einmal über intimste Probleme, also jetzt nicht sexuelle, aber intimste Probleme sprechen, wo ich immer denke, boah, jetzt kommt das raus, ne? Also da ist schon Staupotenzial.
Ja, das denke ich mal, ne? Und das, ich weiß ja nicht, du hast ja sehr viel auch mitgemacht mit der Erkrankung deiner Frau.
Ja.
Und musstest dich ja zeitweise auch zurückziehen, weil die Pflege dann doch sehr aufwendig war. Aber wie bist du denn dann darauf gekommen, dich sogar im Bundesvorstand zu engagieren?
Der Bundesvorstand war vor.
Ach, das war schon
das vor meine Frau Pflegefall wurde, war ich ja schon im Bundesvorstand und bin dann da auch für die Angehörigen zuständig gewesen. Und seit der Zeit, gut, da kam Corona dazwischen, was uns alle zurückgeworfen hat. Und im Bundesvorstand habe ich gerne mit, mache ich ja heute noch, dass ich gerne mitarbeite und auch versuche, ein Bindeglied zu sein zwischen den Ländern und dem Bundesvorstand. Was ich nicht mag, ist, wenn einer spricht von die da oben. Wir sind alle die Ilko.
Ja.
Und da ist es vollkommen wurscht, ob da einer im Bundesvorstand, es muss welche geben, die da sind, es muss welche geben, die im Landesvorstand sind. Aber die sind ja nichts Besseres wie jedes normale Ilko-Mitglied auch. Ja. Und jedes Mitglied hätte ja die Möglichkeit, diese Position auch einzunehmen.
Ja, stimmt. Aber es ist sicherlich auch nicht leicht gewesen, sich dann immer wieder mit den gleichen Themen auseinanderzusetzen. Ich meine, du kannst jetzt aus der anderen Brille schauen, weil du jetzt der Außenstehende sozusagen bist. Aber wie ist das für dich? Weil es gibt da ja auch immer wieder so Ängste von Menschen oder auch mal andere Trauerfälle. Und erinnert dich das dann häufig an deine eigene Geschichte?
Ja. Also es wird schon mal grenzwertig. Ich stehe ja auch überall drin mit meiner Telefonnummer und ich kriege auch nicht täglich, aber ich kriege doch einige Anrufe, unterschiedlich. Das müssen keine Angehörigen sein, können auch Betroffene sein. Und das Schlimme für mich ist, wenn ich Anrufe bekomme und ich bekomme etwas erzählt, wo ich weiß, wie das endet, da muss ich sehr vorsichtig sein, da darf ich nichts, ich möchte ja Mut machen.
Ja.
Ja, genau. Und nicht sagen, aje. Ja, aber je nachdem, was man da so hört, ist das manchmal, und das, also es deprimiert mich jetzt nicht, aber es nimmt mich schon mit, ja.
Ja,
und da kommt auch dann vielleicht schnell was anderes wieder hoch.
Ja. Kannst du dich dann im Anschluss an so ein Gespräch gut abgrenzen? Ich weiß nicht, durch einen Spaziergang oder irgendeine andere Unternehmung?
Ja, das mache ich schon. Ich bin ja auch geflüchtet, seit meine Frau verstorben ist, bin ich ja ins Ehrenamt geflüchtet. Ich habe jetzt im Augenblick bin ich dabei, mich von einzelnen Ehrenpositionen zu lösen. Zum Glück werde ich 75 in diesem Jahr. Und das heißt, ich habe einen sauberen Abgang. Ja, und ich finde das auch sehr schön, wenn man dann vielleicht nächstes Jahr sagt, schade, dass du nicht mehr dabei bist, aber es ist doch besser, als wenn ich nochmal weitermache und irgendwann sagen sie, meine Güte, wie lange will der noch?
Ja,
also das möchte ich nicht anstreben. Ich habe meine Bereitschaft erklärt, auch beratend nachher tätig zu werden, nicht mehr in Funktion, aber beratend, als Schlichter beispielsweise, wenn irgendwelche Problemchen auftreten. Aber diese Geschichte, auch als meine Frau so krank war, das war in Corona-Zeit, 2020 fing das an. Da hatten wir Corona und sie wurde schwach.
Ja.
So, und das ist ja ein schleichender Prozess. Das ist ja am Anfang noch, geht das noch einigermaßen und dann wird das ja so langsam, aber sicher etwas stärker. Und da hat mich dann eben diese SAPV, die spezialisierte ambulante Palliativversorgung, die haben mich unwahrscheinlich unterstützt, denn das ist keine Krankenpflege in dem Sinne wie eine normale. Mhm. Die haben Zeit, die rasen nicht durch die Wohnung. Und wenn ich dann sagte, meine Frau schläft, dann hat er gesagt oder sie, ich guck mal, lassen wir sie schlafen, aber sich dann mit mir hingesetzt. Oh, und da toll. Kam die Frage, wie geht's ja. Ihnen denn?
Ja.
Ja, was machen Sie denn? Wie kommen Sie zurecht? Also ich habe immer das Gefühl gehabt, der beobachtet oder die beobachten mich ein bisschen. Trotzdem habe ich mich dann eben auch ehrenamtlich online-mäßig beschäftigt, damit ich zwar im Thema war, aber einen Abstand hatte zu der Pflege.
Ja.
Meine Frau hatte immer so ein kleines Klingelchen wie an Weihnachten am Bett. Wenn ich dann im Esszimmer war, sie konnte mich nicht hören, ich habe das sie nicht gestört, aber die helle Klingel hätte ich gehört, dann hätte ich direkt abgebrochen, wäre hingegangen. Und so konnte ich dann mich auch mit verschiedenen Sachen, auch was Vorstandsarbeit oder so betrifft, beschäftigen. Und das hat mich von meinen Problemen abgelöst, von meinem Alltag.
Ja.
Und es war auch nicht ganz uneigennützig, dieser Schritt dann in diese Ehrenämter.
Naja, ich kenne das auch von mir. Also wenn es mir schlecht geht und ich hier bei der Ilko bin, dann geht's mir mal gleich zwei Stufen besser. Ne,
weil wir das kennen, wie das
genau,
geht.
Genau, genau, weil da keiner sagt, ne, du reiß dich mal zusammen oder sowas, sondern ne.
Und es können ja auch Freundschaften dabei entstehen.
Genau.
Beispielsweise mit dem Peter Stünzi aus Baden-Württemberg. Da ist eine gute Freundschaft entstanden, auch mit dem einem weiteren Frank aus Baden-Württemberg. Christoph aus Baden-Württemberg. Und wir drei treffen uns einmal im Jahr.
Ja,
für 2-3 Tage. Und das ist dann nett.
Ja,
ich meine, es gibt ja auch noch andere Themen, außer nur eben die Krankheit und die Trauer. Man kann ja auch schöne Sachen zusammen unternehmen.
Ja,
ne?
ja.
Genau. Ja, was ist denn so zum Beispiel etwas, was du jemanden empfehlen kannst, also auch wenn du jetzt, wie du sagst, nicht sagen kannst, du weißt, wie es ausgeht, weil jemand ist bereits palliativ betreut, gibt es da irgendwie was Schönes, was Positives, was du jemandem vielleicht auch noch empfehlen kannst, was man vielleicht nochmal machen kann, ob das jetzt eine Erinnerungskiste ist oder gibt es da irgendwelche Adressen, die du so kennst?
Also generell würde ich sagen, wenn es also feststeht, und das schöne Wort ist ja immer austherapiert, ne? Wenn also dieses austherapiert fällt in den Kliniken, dann sollte man vielleicht schon mal überlegen, das heißt ja, es ist nicht mehr zu helfen. Und vielleicht dann auch schon mal diese SAPV ins Boot mitnehmen. Und wenn es dann ganz schlimm ist, die auch kommen lassen. Das hat mir viel geholfen. Mir hat dieses ambulante Hospiz hat mir geholfen. Da ist dann jemand gekommen nach einer Vorinspektion und eine Dame und ich bin dann bewusst rausgegangen die 2 Stunden. Die hatte ich mal frei als in der Intensivpflege meiner Frau. Und ich weiß, ich bin auch Eis essen gegangen, weil ich nicht nach Hause gehen wollte. Um nicht zu früh da zu sein. Ich wollte nicht, dass die dann denken, jetzt kontrolliert er oder irgendetwas. Aber wenn ich nach Hause kam und ich hörte dann die beiden lachen, meine Frau mit der, die von dem ambulanten Hospiz kam, das war toll.
Ja.
Das war einfach toll. Also das muss man machen. Es ist immer die Frage, wie schwer denn die Erkrankung ist. Kann ich noch spazieren gehen?
Ja.
Ja, meine Frau wollte in 2020, als wir kurz vor Corona standen, das wusste man ja nicht, da habe ich gesagt, über unseren Hochzeitstag fahren wir nochmal nach Braunschweig. Ich hatte im Rahmen einer Ilko-Exposition Braunschweig kennengelernt, habe gesagt, tolle Stadt, musst du auch mal sehen. Und sie wollte eigentlich nicht. Und da habe ich sie so ein bisschen gezwungen. Da war es aber schon so, wir konnten vormittags 2 Stunden gehen, dann haben wir uns hingelegt. Dann sind wir nachmittags nochmal 2 Stunden gegangen. Also man merkte schon, dass das nicht mehr so war wie früher, machen jetzt mal eine Wanderung, wir gehen mal da oder dahin. Das war nicht mehr der Fall. Aber es war generell schön. Und sie hat, als sie dann generell im Bett lag und nicht mehr konnte, auch immer zu mir gesagt, was war da schön, dass wir das nochmal gemacht haben. Ja, ansonsten sind wir so offen umgegangen, bewusst in dem Wissen, dass es zu Ende geht.
Also ihr war das auch bewusst?
Ihr war das bewusst, ja. Und wir sind da ganz offen, wir zwei sind ganz offen damit umgegangen. Und haben auch, sie war auch ein Stehaufmännchen. Das heißt, ich habe 3-mal mindestens meine Kinder angerufen und habe gesagt, wenn ihr sie nochmal sehen wollt, dann kommt bitte vorbei. Und dann war es immer so, dass am anderen Morgen sie dann die Augen aufmacht und sagt, ich habe gut geschlafen, jetzt hätte ich gerne mal, kannst du mir das oder das machen?
Aha.
Ja? Ich weiß nicht, ich habe wie ein Wilder, die kannten mich schon, dass ich eine Beinscheibe gekauft habe oder Brust gekauft habe. Ich habe wie ein Wilder Bouillon gekocht. Ich koche sehr gerne, ich habe das auch vorher schon gemacht, ich habe Kochkurse gemacht und das war mir dann ein sehr großer Vorteil, dass ich so auch sie und mich versorgen konnte, als sie es nicht mehr konnte.
Ja, klasse. Ja, und heute sind wir auch so weit, dass wir sogar Essen auf Rädern und solche Angebote auch noch haben. Also für den Fall, dass wir einfach das auch nicht mehr schaffen, irgendwie vorzukochen. Was ich gerne noch auch empfehlen würde, das habe ich tatsächlich jetzt in der Reha-Klinik mitbekommen. Es gibt ein Programm, das heißt das Familienhörbuch. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt.
Nein.
Das ist eine Initiative, die auch komplett finanziert wird über Spenden. Man kann sich dort melden, wenn man Krebs im Endstadium hat oder auch eine andere Erkrankung im Endstadium hat. Und die prüfen dann sozusagen die Kriterien, das hört sich immer so blöd an, aber wie weit das schon so fortgeschritten ist. Und dann hat man eben die Möglichkeit, in einem professionellen Tonstudio ein Hörbuch für seine Verbliebenen aufzunehmen.
Ah doch, da habe ich schon von gehört. Ja, das habe ich gehört.
Und
das,
dafür muss man aber, es hört sich auch immer so blöd an, krank genug sein. Also ich kannte jetzt nämlich jemanden in der Reha, die da schon im Gespräch war, aber die war jetzt eben zu diesem Zeitpunkt noch nicht krank genug, um schon diese Aufnahme beginnen zu können. Also da muss man wirklich schon im fortgeschrittenen Krankheitswesen sein quasi.
Aha.
Und dann kann man so bis zu 3 bis 4 Hörstunden und ob man das dann jetzt macht, ob man denen da was vorsingt, ob man denen eine Geschichte erzählt, wie man seinen Partner kennengelernt hat oder wie man in die Stadt gezogen ist, das kann man sich alles selber überlegen, also was der Inhalt ist.
Für Kinder schön, ne? Also
genau.
Wenn hinterbliebene Kinder, die dann vielleicht noch mal was von der Mutter oder dem Vater noch mal was haben und die Stimme hören können.
Aber auch für erwachsene Kinder, also genau, also wenn man jetzt als älterer Mensch auch betroffen ist, ist das ja auch genauso wichtig. Und dann hat man einfach was für die Ewigkeit und kann sich das dann immer wieder anhören. Und finde ich eine tolle Sache, deswegen wollte ich die nochmal erwähnen.
Ja, das ist auch toll.
Und,
schön.
Und es gibt jetzt auch eine App, also in Zeiten von, wo diese ganzen Apps jetzt eben gemacht werden, gibt es natürlich auch eine App für Krebspatienten und zwar ist das die Yes-App. Und das macht man dann mit einem Ausrufezeichen dahinter, kann man dann bei dem übers Handy halt suchen und kann sich dann registrieren und sich mit anderen Betroffenen da vernetzen.
Ja, also ich möchte dann gerne noch eine, weil Yes ist ja ein rein kommerzieller Verein. Also das ist ja eine GmbH, das ist ja keine gemeinnützige Organisation.
Ah gut, also ich musste da nichts bezahlen, als ich mich gemeldet habe.
Nee, die haben, da steht genug Geld hinter. Aber es gibt halt noch die Mika-App.
Ja, sag mir auch was.
Die Mika-App, da gibt es dann auch... da kann man so ein persönliches Tagebuch auch anlegen. Man bekommt da sehr viele Tipps auch, wie man mit der Erkrankung umgehen kann und wer einem da weiterhilft. Und die sind wirklich, das ist ein Projekt, glaube ich, der Krankenkassen gewesen. Die beraten dann auch wirklich neutral.
Ah ja, schön. Ja,
deswegen, ja, das ist ja wichtig. Die Neutralität ist sicher wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, deswegen, also da tut sich so einiges, auch wenn man eben so, wie du sagst, sich eben schämt und nicht persönlich irgendwo hingehen möchte, kann man eben auch solche Angebote
nutzen. Ja, richtig.
Auf jeden Fall. Und ja, ich finde das gut auch, dass es diesen ambulanten Hospizdienst gibt.
Ja, einmal den ambulanten Hospizdienst und diese ambulante Pflege, also die spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Schwieriges Wort, SAPV, ja, gibt es überall, wird durch die Krankenkassen bezahlt. Und beispielsweise in der akuten Pflege, wenn dann in der Nacht, ich habe meine Frau selbst gespritzt, ich habe auch ihr Morphium gespritzt, aber wenn ich dann schon zweimal gespritzt habe und sie trotzdem noch Schmerzen hat, dann ist es schön, bevor man dann, mir war das schön, bevor man dann nochmal spritzt, vorher mal anzurufen, 24-Stunden-Dienst, nicht kommen zu lassen. Die wären auch gekommen, wenn ich Not gehabt hätte. Aber ich habe dann gesagt, nee, brauchen nicht kommen. Aber was mache ich denn jetzt? Denn bei meiner Frau war das ja auch so, beim Stomaträger, wenn da zu viel Morphium gespritzt wird, dann ist der ganze Darm lahmgelegt.
Ja, klar, glaube
ich. Dann hat sie Oberbauchschmerzen bekommen, dann muss sie ja wieder Buscopan spritzen, damit sie da wieder eine Lockerung hat. Das war manchmal zum Verzweifeln.
Ja, klar, vor allen Dingen, wenn man dann wirklich irgendwann bettlägerig ist und man kann ja gar nichts für die Darmtätigkeit dann tun.
Ja,
ne?
ja.
Da muss man ja auch aufpassen, dass man nicht die ganze Zeit Verstopfung hat.
Richtig.
Das ist ja auch für Menschen, die vielleicht eine Gehbehinderung haben, auch so, ne?
Ja.
Ja.
Ja, und wie ist das? Also jeder wünscht sich ja auch zu Hause zu sterben. Wie war das jetzt bei deiner Frau, oder darf man das nicht fragen?
Doch, das darfst du fragen, selbstverständlich. Ursprünglich war es so, dass sie immer gesagt hat, ich sollte sie nicht pflegen. Sie wollte dann in ein Hospiz, da haben wir sie auch angemeldet. Im Laufe der Zeit ist es aber bei ihr zum Wesensänderung gekommen, dass sie sagte, nee, ich möchte dann doch lieber zu Hause bleiben. Und dann meinte sie immer, aber ich müsste mir helfen lassen. Ja, das war ihre große Sorge, dass ich da nicht so viel Belastungen habe. Und aber mir hat ja schon geholfen, dass eben, wie gesagt, dann einmal diese SAPV, zum zweiten der ambulante Hospiz, und dann schlussendlich haben wir dann noch selbst bezahlt. Und das kann man, wenn man eine große Pflegestufe hat, bekommt man ja auch Geld von der Pflegekasse. Aus diesen Geldern haben wir dann auch eine Altenpflegerin, die in Ruhestand gegangen ist, bekommen, leider erst im August, und im Oktober ist sie verstorben. Das war also leider zu kurz. Aber die hat dann beispielsweise wiederum 2 Stunden da, die musste ich dann bezahlen, gesessen. Die hat ihr die Hände massiert, die hat ihr die Füße massiert, die hat sich mit ihr unterhalten. Und auch das war für sie sehr schön.
Ja. Ja, das sind
die kleinen Dinge, ne?
Das sind wirklich kleine Dinge, und die aber dann ihr geholfen haben, mich entlastet haben. Ja, für mich war es unwahrscheinlich toll zu wissen, da ist jemand, in dem Moment hat sie gerade Spaß. Ja, und nicht immer nur mit mir zusammen zu sein.
Ja.
Das war ja der Haupttag des Zeit des Tages, dass wir 2 eben alleine waren. Aber wir haben auch unser Leben dann ins Schlafzimmer verlegt. Das heißt, Fernsehen, Schlafzimmer, Mittag, Frühstück, Abendessen, alles im Schlafzimmer dann gemeinsam gemacht. Und ja, haben wir im Schlafzimmer gelebt.
Würdest du denn das jedem raten, also diese Zeit auch dann zu nutzen? Oder ich denke mal, es kann ja wahrscheinlich auch nicht jeder.
Nein, das kann nicht jeder.
Das hat was
Nein. Also ich habe immer wieder auch Bekundungen gekriegt, das könnte ich nicht. Oh, toll, und das könnte ich nicht. Ich habe gesagt, was du kannst, weißt du erst, wenn es dann ist.
Ja,
und es fängt schleichend an. Es ist ja nicht am Anfang schon so, wie es am Schluss ist. Es fängt schleichend an und man wächst in die Aufgabe hinein. Natürlich kann nicht jeder einen Beutel wechseln. Natürlich ist das so, mir hat's nichts ausgemacht. Ja, es war nicht angenehm. Ja, auch geruchsmäßig und sonst irgendetwas, ist auch schon mal was daneben gegangen. Oder ich habe vergessen, den Nachtbeutel unten das Kränchen zuzumachen. Und am Morgen habe ich gedacht, was ist denn hier für ein Wasser auf dem Boden? So, ja, dann fängst du an, holst Zeitungspapier, nimmst das auf und putzt dann das Schlafzimmer. Also das sind so Sachen, die passieren halt. Dann bist du auch nicht glücklich.
Nee, das glaube ich.
Ja, aber das ist nun mal so. Aber generell muss ich sagen, diese Zusammengehörigkeit, das hat uns zusammengeschweißt. Mhm. Wie gesagt, wir sind damit ganz offen umgegangen, ja, wir beide. Mhm. Und das hat uns noch inniger zusammenkommen lassen.
Ja.
Bis zum Schluss. Und das hat mir dann auch eigentlich ein bisschen über den Schmerz geholfen, dass wir eben nicht irgendwie, sie irgendwo war und ich habe sie nur besucht, sondern ich habe sie gepflegt. Aber das, wie gesagt, das kann man nicht über sagen, das muss jeder machen, das muss man entscheiden, wie man das kann.
Selber wissen, ja.
Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ja, vielen Dank, dass du uns diesen Einblick gegeben hast, wie das ist als Angehöriger.
Gerne.
Genau.
Wir werden auf jeden Fall alle Organisationen verlinken, damit wir nichts vergessen.
Mhm.
Und haben jetzt gleich noch eine Schulung zum Thema Ernährung.
Genau.
Worauf wir uns freuen. Und da werden wir sicherlich zukünftig auch nochmal eine Folge über das Thema Ernährung machen.
Ja, danke, Michael.
Gerne,
und
sehr
danke,
gerne,
dass du dich so viele Jahre auch eingesetzt hast. Und wenn du dann in deinen verdienten Ruhestand gehst, dann wünschen wir dir auch
Dankeschön.
Alles Gute.
Ja, danke. Ja,
danke.
Euch auch.
Bis bald.
Ja,
tschüss.
Tschüss.